Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr ihn auch kennt, aber es gibt einen Schwabe in Obersulm, der hat 7 Jahre lang gespart auf einer Weltreise. Und er hat sich also gedacht, was mache ich? Am besten gehe ich auf ein Schiff, Kreuzfahrt, 6 Wochen, AIDA. Und es ist wirklich super, ne? Er ist unterwegs, geiles Wetter. Kapitän hat auch durch die schweren Fluten, die ab und zu gekommen sind, durchgesteuert. Essen ist gut, Abendprogramm ist super, er trifft nette Leute kennen, lernt nette Leute kennen. Das einzige Problem ist beim Abendessen. Da wird man gesetzt und ihm gegenüber sitzt also eine Frau, die starrt ihn immer an. Am ersten Abend ist das noch okay, zweiter Abend auch und am dritten Abend denkt er sich, was für ein Scheiß. Da starrt er also zurück. Und sagt dann zu der Frau, warum starren Sie mich eigentlich immer so an? Da sagt sie, Sie erinnern mich an meinen dritten Ehemann. Da sagt er, ja, um Himmels Willen, wie oft waren Sie denn schon verheiratet? Da sagt sie, 2-mal. Das ist Erwartung. Und ich hoffe also, dass ihr auch Erwartungen für heute mitgebracht habt an den Gottesdienst. Und es geht heute genau um ein Wort. Und dieses eine Wort, das müssen wir kennen, weil es kann Probleme beseitigen. Es gibt uns Hoffnung. Es kann auch den Teufel in die Flucht schlagen. Und es ist ein Wort, das Verlierer zu Siegern macht. Ein Wort, das man kennen muss. Und dieses Wort ist nicht Jesus. Und wenn du jetzt das so gedacht hast, dann geht es doch vielleicht ähnlich wie einem, der mal in der Kinderstunde war und wo der Lehrer dann eben gesagt hat in der Kinderstunde, ja, was ist denn das? Es ist braun, es springt durch den Wald, hat einen langen Schwanz. Und dann meldet sich also so ein kleines Kind und sagt, naja, also im Normalfall ist ja die richtige Antwort immer Jesus, aber hier hört sich's doch verdammt nach Eichhörnchen an. Und ja, also heute Morgen geht es um dieses eine Wort und ich wünsche uns wirklich, dass wir das verstehen können und dass wir es immer mehr auch begreifen können und ja, dass es uns auch eine Offenbarung für unser Herz wird. Und dieses Wort, das kannten schon die Alten. Marcel, du hast es vorliegen, wenn du mal das Bild hinmachst. Und zwar Herodot hat schon über die altertümliche Geschichte geschrieben, über die Schlacht der Thermopylen. Und ich weiß nicht, wer das schon mal war. Bei den Thermopylen haben die Spartaner gegen die Perser gekämpft. Und das war ein ziemlich ungleiches Verhältnis. 300 Spartaner haben dort gewartet und angekommen sind 1,2 Millionen Perser. 1,2 Millionen. Und das war ein strategisch wichtiger Punkt in Griechenland. Und das Problem dabei ist, der Durchgang dort bei den Thermopylen ist im Schnitt 15 Meter breit, manchmal enger, manchmal schmäler. Also diesen Durchgang möchte man besitzen. Und die Spartaner sind von dem Leonidas angeführt worden. Und er hat zu den Persern rübergeschrieben, zu dem Xerxes, und hat gesagt, hey, keinen Schritt weiter. Sagt der persische Anführer, sag mal, seid ihr noch ganz dicht? Wir sind so viele, dass wenn wir die Pfeile abschießen, dann wird sich die Sonne verdunkeln. Daraufhin sagt der spartanische Anführer, wunderbar, dann können wir wenigstens im Schatten kämpfen. Und diesen Satz, den müssen wir mal nachspüren. Was hat der für eine Emotion gehabt? Was hat der für eine Haltung gehabt? Wenn du das spürst, diese Haltung, dann bist du dem Wort heute Morgen schon sehr nahe. Im Zweiten Weltkrieg gab es einen Mann, den kennen die Psychologen ganz gut, der hieß Viktor Frankl. Viktor Frankl heißt der, das ist der Begründer der sogenannten Logotherapie, der Therapie der Sinngebung, die dritte Wienerische Schule. Logotherapie bedeutet Heilung durch Sinn. Also er hat gesagt, ey, Sinn ist wichtig, das ist die primäre Motivationskraft. Und dieser Mann hat also 6 KZs überlegt und er hat gesagt, die Logotherapie, dieses Wort, um was es heute Morgen geht, das ist die Trotzmacht des Glaubens. Also Damit kannst du die inneren Widerstände überwinden und du kannst dich dagegen wehren und du kannst als Sieger vom Platz gehen, indem du diesen Sinn hast. Das nächste Bild bitte. Diese Frau, die ihr hier seht, die seht ihr noch nicht. Das ist die Helen Keller. Wer kennt die? Ah, wunderbar. Ah, gibt ja einige. Wunderbar. Ihr wisst, dass die blind war, dass die taub war. Die ist erst mit 2 Jahren blind und taub geworden über eine Krankheit, die sie bekommen hat. Und diese Frau ist trotz ihrer Krankheit taub, blind, zu einer der berühmtesten Schriftstellerinnen Amerikas geworden. Und zwar hat sie das, sie hat zu sprechen gelernt und eigentlich über eine ganz einfache Sache. Da gibt es wunderbare Videos im Internet, wie man sieht, wie ihre Lehrerin irgendwann zu ihr kommt und ihre Hand in ein eiskaltes Wasser steckt, aber damals war sie 7 Jahre alt und sie hat ihr dann das Wort Water, war ja eine Amerikanerin, in die Handfläche geschrieben. Und plötzlich hat sie begriffen, hey, auch ich kann Sprache verstehen, obwohl ich nichts höre. Und die haben dann über Jahre was entwickelt. Die Lehrerin ist hingegangen und hat den Ringfinger an die Kehle gelegt und dann den Zeigefinger an den Mund. Und darüber hat sie über die Stimme, über die Vibrationen im Kehlkopf und an den Lippen, hat sie gelernt zu sprechen. Und diese Frau ist zu einer der wichtigsten Beraterinnen geworden, selbst vom Präsidenten. John F. Kennedy und Henry Ford waren bei ihr. Viele andere auch. Man hat sie um Rat gefragt, wenn es um Taube ging, wenn es um Stumme ging. Sie war eine unwahrscheinliche Kämpferin gegen den Faschismus. Und sie hat einen Spruch geprägt: Charakter entwickelt sich durch Schwierigkeiten, die angepackt werden. Schwierigkeiten sind dazu da, damit sich unser Charakter entwickelt, wenn wir sie anpacken. Charakter entwickelt sich durch Schwierigkeiten, die angepackt werden. Den nächsten, den wir hier sehen, den kennt ihr wahrscheinlich. Nick Vujicic hat die Organisation Life Without Limbs, Leben ohne Gliedmassen, gegründet. Er versorgt täglich 10.000 Menschen mit Essen. Wie viel versorgst du mit deinen 2 gesunden Armen und 2 gesunden Beinen? Ich habe euch mal ein ganz kurzes Video mitgebracht von ihm. Bitte schön laut.
I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles. And the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. It's freezing, I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm is going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart.
You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man.
On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me.
Ja, ich finde es sehr beeindruckend, muss ich sagen, einfach zu sehen, dass Gott seine Menschen überall hat. Und dieser Mann, der wollte sich auch umbringen, als er Jugendlicher war, weil er hat immer dafür gebeten, dass er doch Arme und Beine bekommt. Er hat auch immer gedacht, das ist mit Sicherheit kein Problem. Aber ebenso wie er auch erzählt hat, ja, wie kann ich je auch eine Frau heiraten? Er ist verheiratet, hat 3 Kinder und er hat einen wunderbaren Satz gesagt. Wenn Gott für dich kein Wunder tut, dann erwartet er offensichtlich, dass du für ihn ein Wunder wirst. Wenn Gott kein Wunder tut, so wie du es denkst, dann erwartet er offensichtlich, dass so wie du bist, dass du so genau richtig bist und dass du so wunderbar bist und dass du wunderbar geschaffen bist, und dass du so, wie du bist, eben ein Wunder für ihn wirst. Und ich finde, er ist ein wahrhaftiges Wunder, ein wunderbarer Zeuge Gottes. Und er zeigt aber, dass du kannst ein Leben lang ein Opfer sein oder dich als Opfer fühlen. Aber vielleicht kannst du ja auch jemand anders aufrichten, ohne dass er dir vorher deine Brille wegnimmt und dir bessere Augen gibt oder so. Es gibt viele Leute, ich möchte noch einen hier mit reinnehmen, ihr kennt ihn, ich weiß, wir haben hier immer Fußballer. Wer ist das, Helmut? Oha, come on, Dortmund-Fans. Er hat einen Gehirntumor gehabt, ich erzähle über ihn, verrate nachher den Namen. Er hat einen Gehirntumor gehabt, war einer der Top-Torjäger der Deutschen, hat in mehreren, bitte? Nein, nicht Gerd Müller, was haben wir denn hier für Fußballfans? Ja, ist ja Wahnsinn. War letztens Trainer bei Bayer Leverkusen, ne, und hat aber davor, genau, Heiko Herrlich, hat davor einen Gehirntumor gehabt. Wirklich, der war Top-Torjäger damals. Ich weiß, es ist nicht gut, ne? Heiko Herrlich, das war die deutsche Hoffnung. Und plötzlich war er weg. Ich wusste gar nicht, warum. Ich habe mich wirklich gefragt, habe ja später mitgekriegt, der hat einen Gehirntumor gehabt und eigentlich war es aus. Ne? Das Ding, das war so riesig, es war klar, er kann das nicht überleben. Und er hat zu Gott geschrien und hat gesagt, hey, es kann doch noch eine Zeit sein, für mich zu gehen. Und Gott hat zu ihm gesagt, nee, ich schenke dir noch Zeit. Und er hat dann wirklich, er hat sein Leben übergeben an Jesus. Und ich habe letztens eine Begebenheit von ihm gelesen, das fand ich so fantastisch. Und zwar hat, ich glaube, es war in der Zeit, wo er bei Bayer Leverkusen trainiert hat, da hat ein Spieler, hat den Co-Trainer ausgeheißen und hat einen Mordstreit mit dem gehabt. Und eigentlich war klar, der muss jetzt abgemahnt werden. Und er ist einfach hingegangen, hat die Bibel aufgeschlagen und hat ein Wort vorgelesen: derjenige, der ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und damit war alles geschwätzt. Und dabei, als ein echter Fußballfan, ich freue mich, dass Gott da überall seine Leute hat. Noch eine letzte Geschichte. 18 Geschwister hat die nächste Frau gehabt und Kinderlähmung. Und ist 1940 geboren, damals, die Familie hatte kein Geld, sowieso gab es keine Möglichkeiten, Kinderlähmungen richtig zu heilen. Und ihre Mutter hat immer zu ihr gesagt, du wirst irgendwann laufen können. Ich weiß es, du wirst gut laufen können. Und sie hat sich im Basketball angemeldet und es war immer eine Tortur, sowohl für die Familie als auch für das Kind, weil sie eigentlich nie eine Chance gehabt hat. Und das Team, wo sie mit dabei war, hat auch immer verloren, weil das Kind überhaupt keine Möglichkeit gehabt hat, so schnell zu rennen wie alle anderen. Als sie 12 war, hat ihr Basketballtrainer festgestellt, dass sich irgendwas an ihren Beinen tut. Und sie hat weiter trainiert und weiter gemacht. Und schließlich und endlich hat Wilma Rudolph 1960 4 Goldmedaillen im Sprint gewonnen, über 100, 200, 400 und 4x100 Meter. Vorm Spiegel zu stehen und sich selber zu bemitleiden, bringt einen keinen Meter weiter. Im nächsten Bild warte ich noch kurz. Es gab einen kleinen Junge, den kennt ihr alle. Der war 6 Jahre alt, da ist seine Mutter gestorben. Er ist in einem Haushalt aufgewachsen, wo es nur um Landwirtschaft ging. Der Vater konnte weder lesen noch schreiben. Als seine Mutter starb, hat der Vater wieder geheiratet. Er hat wiederum eine einfache Frau zu sich genommen, die konnte ein bisschen lesen und schreiben. Und sie hat immer zu ihrem Jungen gesagt, Junge, du wirst mal was Großes werden. Und der Junge hat angefangen, in seiner wenigen Freizeit, die er hatte, zu lesen, zu schreiben. Er hat immer mitschaffen müssen auf dem Feld. Hat lesen, hat aber in seiner Freizeit gelesen, geschrieben. Und sein Wunsch war es immer, Rechtsanwalt zu werden. Er hat alles dran gesetzt, ist Rechtsanwalt geworden, hat festgestellt, wie viele Unterdrückungen es in seinem Land gab und wie viele Ungerechtigkeiten es in seinem Land gab. Und jetzt kannst du das Bild einblenden, Marcel. Und deshalb hat er versucht, ein politisches Amt zu bekommen. Es hat lange Zeit nicht geklappt. 30 Jahre später ist er Präsident der Vereinigten Staaten geworden. Die Rede ist von Abraham Lincoln. Und er hat das Land gewaltig verändert. Und in der Bibel gibt es natürlich auch diese ganzen Geschichten von Leuten, die dieses Wort entdecken, das ist ja euch gleich verrat, und das ihr Leben auf den Kopf gestellt hat, weil sie eigentlich begriffen haben, dass es die wahre Perspektive ist, die Gott für ihr Leben vorgesehen hat. Nimm mal Sarah und Abraham. Sarah und Abraham, der Abraham hat verheißen gekriegt, ey, du wirst ein Riesenvolk werden. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wo er ausgezogen ist. Also nicht irgendwann später, als sie schon alt waren. Das muss man sich mal vorstellen. Man ist jung und man kriegt das verheißen, ja, ey, ihr werdet Kinder haben und so weiter. Und dann mussten die warten und warten und warten. Und der Abraham ist wahrscheinlich draußen gesessen, hat nach den Sternen geschaut, ne? Hat sich gedacht, aha, so viele Kinder soll ich also haben, 10, 100, 1000, 1500, 200. Wie kann das sein? Wir haben ja nicht mal eins. Und sie waren dann 90 Jahre alt, als drei Leute vorbeikommen sind, die gesagt haben, hey, im nächsten Jahr wird es dann soweit sein. Die Sarah hat gelacht und hat sich gedacht, wie kann das sein? Ich bin 90. Und mein Mann, der ist auch nicht viel frischer, der ist schon 100. Ja. Und dann haben sie sich plötzlich wieder auf was einlassen müssen, was sie wahrscheinlich eine Aktivität, die sie schon lange immer gehabt haben. Auf jeden Fall, sie haben einen Sohn bekommen und von Abraham heißt es dann, er glaubte auf Hoffnung, heißt es im Hebräerbrief. Er glaubte auf Hoffnung, wo es keine Hoffnung gab. Das Wort, um das es geht, das ist trotzdem oder dennoch, trotzdem. Trotzdem es keine Hoffnung gab, hat Abraham daran geglaubt. Weil er wusste, Gott kann es machen. Obwohl es menschlich gesehen gar nicht mehr möglich war. Es gab mal einen kleinen Jungen, den kennt ihr alle. Der ist hingegangen auf ein Schlachtfeld und hat morgens schon gehört, wie sein Volk verleumdet worden ist. Er hat es abends wiederum gehört. Am nächsten Tag war es wieder so, am übernächsten Tag auch. Und das ist so typisch, das passiert uns auch, denke ich, im täglichen Leben, zumindest mir. Vielleicht seid ihr anders als ich. Aber mir passiert es, dass der Teufel kommt schon morgens an und sagt, ey, was für ein Versager bist du eigentlich? Und abends, bevor du ins Bett gehst, sagt das ganz besonders laut, sodass man auch die ganze Nacht drüber nachdenkt, was man alles falsch gemacht hat, was man alles nicht kann, dass die anderen sowieso viel besser sind. Und ganz typisch natürlich auch, Aufgaben sollen doch besser die anderen wahrnehmen, weil die haben deutlich mehr Kompetenzen und Fähigkeiten als ich. Und du hörst es dann die ganze Nacht lang, ne, und es geht dir durch den Kopf. Auf jeden Fall dieser kleine Junge, ihr kennt das alles, der ist dann irgendwann hingegangen und hat sich wahrscheinlich gedacht, warum haut denn diesen blöden Sack nicht endlich mal einer alles auf die 12? Na, steht der da drüben und verhöhnt mein Volk? Das geht doch überhaupt nicht. Und er ging dann zu dem Hohen Rat und hat gesagt, hey, ich würde gegen den antreten. Und was haben die gemacht? Die haben ihm eine Rüstung angeboten, nach langem Zögern. Und der David, der wusste aber eins, Der wusste aber, er bleibt lieber auf seiner Seite, als darüber zu gehen. Der ist ja viel stärker. Ja, und er wusste eigentlich was Benjamin, was du mit Sicherheit auch weißt, dass Artillerie immer gegenüber Infanterie gewinnt. Derjenige, der was zum Schießen hat und wegbleibt, der ist immer besser dran als derjenige, der da steht und sein Säbelchen in der Hand hat. Und das wusste David schon ganz gut, deswegen hat er gesagt, hey, ich brauche keine Rüstung, ne? Ich mache das ganz anders. Und Wissenschaftler haben das mal nachgerechnet, ne? Wenn der da so locker mit seiner Schleuder da stand und das Ding da dreht hat, der Stein, der ist ungefähr mit 120 bis 150 Kilometer pro Stunde raus. Ja, das heißt, der Goliath, der hat überhaupt keine Chance gehabt. Und deswegen all das, was die anderen mit Angst erfüllt hat, nämlich dass der Goliath zu groß war, das hat den David mit Freude erfüllt, weil der wusste, ich kann gar nicht daneben schießen. Der ist so groß, den treffe ich auf jeden Fall. Und deswegen, das arme Schwein in der Geschichte ist eigentlich nicht David, sondern das Goliath. Ne? Muss man einfach so sehen. Von Anfang an war klar, der hat keine Chance. Und wisst ihr, häufig ist es so, die anderen sagen, hey, hast du keine Chance. Kannst doch da nicht hingehen. Bist du denn bescheuert? Und das Schöne ist, David ist trotzdem gegangen. Er wusste, er hat gesagt, hey, du kommst mit Schwert und Lanze, ich aber komm im... So. Und er wusste, all das, was die anderen sagen, kein Problem, ich kann trotzdem gehen, der Herr ist mit mir. Und jetzt möchte ich euch noch mal eine meiner Lieblingsgeschichten erzählen. Übrigens Neues Testament, Inge. Aus dem Neuen Testament. Und zwar geht es um Petrus und Jesus. Stellt euch die Szenerie vor, Jesus ist am Predigen am See Genezareth. Der See Genezareth ist ungefähr so aufgebaut, der liegt relativ tief. Ich war noch nie dort, ich habe das nur nachgelesen und an der Seite hat es Steilhänge. Ist also wie so ein Amphitheater. Und deswegen hat Jesus sich auch nicht unten hingestellt an den Rand vom See Genezareth, sondern er ist auf ein Boot gegangen. Und mit dem Boot hat er sich etwas vom Petrus rausrudern lassen, sodass er wunderbar zu der Menge sprechen konnte. Und der Petrus war da also mit dabei und Jesus hat also fertig gepredigt und irgendwann dreht er sich um zum Petrus und sagt, wie ist es denn eigentlich bei dir heute Nacht gelaufen? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn Jesus einen fragt, können wir sagen, ja, war schon okay. Das war aber nicht okay. Scheiße gelaufen. Er hat nichts gefangen gehabt. Und er hat es also bekannt vor Jesus und ist eigentlich wie in unserem Leben. Ne? Also wenn Jesus uns fragt, hey, wie geht's uns? Meistens haben wir irgendwas, was nicht so recht läuft. Ne? Das läuft nicht, jenes läuft nicht. Was haben wir alles falsch gemacht? Ne? Ich bin voller Euphorie in meine Ehe reingesprungen, hat nicht funktioniert. Ich habe es irgendwo verkackeiert. Ich in der Arbeit, die anderen, ne? Gehst in die Arbeit rein. Das Ding läuft nicht so recht. Bist mit viel Kraft da reingegangen, mit viel Euphorie. Und was passiert? Du merkst trotzdem, hey, ich schaff's einfach nicht. Ne? Die Verantwortung ist zu groß, die Arbeitslast ist zu groß, die Mitarbeiter machen nicht richtig mit. Bist völlig enttäuscht und völlig kaputt. Fangst vielleicht sogar irgendwann an zu sagen, okay, komm, ich kompensiere das Ganze, indem ich mir abends ein paar Buddeln raushole und mir eine hinter die Binde knall, um überhaupt das nur irgendwie durchzustehen. Wie auch immer, jeder hat das so seine Sachen. Das Schlimmste ist natürlich, man macht das meistens nur heimlich, aber alles, was ich so heimlich mache, das wird irgendwann unheimlich und es kommt sowieso ans Licht. Aber Petrus macht es ja richtig und sagt da, ja, ich habe nichts gefangen, ist nicht so gut gelaufen. Jetzt muss man sich die Szenerie vorstellen. Der Petrus, das war der Weltmeister im Fischen. Der war in der 96. Generation Fischer, der Onkel war Fischer, der Bruder war Fischer, wahrscheinlich der Neffe auch. Der war der Fischer schlechthin. Der kannte wahrscheinlich jede Fischart dort. Und dann kommt der Zimmermann an, der mit Sicherheit kein Weltmeister im Fischen ist, vielleicht ein Weltmeister im Häuserbau, und möchte ihm einen Ratschlag geben. Und eins war klar, also Jesus als Zimmermann hat vielleicht so viel Ahnung vom Fischen, wie ein Blinder Ahnung von der Farbe hat. Und er hat zu Petrus gesagt, hey, fahr raus und fisch nochmal. Und Petrus wusste, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache jetzt den besten Fischfang aller Zeiten, oder aber ich bin die größte Lachnummer. Man vergesse nicht die Tausende von Leuten, die außen rum standen, der ganzen Nation. Was mache ich? Was machen wir? Und manchmal ist es so mit göttlichen Anweisungen. Die passen überhaupt nicht in unser menschliches Denkschema rein. Das ist manchmal vielleicht sogar das Gegenteil dessen, was wir eigentlich tun würden. Und irgendwann kommt dann halt der Zeitpunkt, der Petrus hat sich das wahrscheinlich so überlegt, ey, was mache ich jetzt, und so, wie auch immer. Und da kommt der Punkt, wo das theoretische Geschwafel aufhört. Da wird es Zeit, handeln wir? Vertrauen wir darauf? Oder handeln wir? Gehst du trotzdem? Geht der Petrus trotzdem? Oder nicht? Trotzdem, dass das ganze Publikum dasteht und die Freunde da sind und sich denken, hey, hat der Petrus einen Sonnenstich, wenn der jetzt rausfährt? Auf die Gefahr hin, dass ich den Weltmeistertitel verliere. Dass die Enkel nur sagen, was war mein Opa für ein Schwachmat, dass der da rausgefahren ist. Bei dem Wetter, hey, Sonnenschein, tagsüber. Nur ein Fisch mit einer bipolaren Störung wird da nach oben schwimmen, ne? Bei 40 Grad im Schatten. Was sollen die anderen denken? Und trotzdem muss ich handeln, um das Wunder zu erleben. Und ich kann mir das gut vorstellen. Der Petrus hat also gesagt, okay, ich mach's, und er fährt da raus. Und der See Genezareth, der ist schon nicht ganz klein. Er hat Zeit nachzudenken. Wahrscheinlich hat er sich so gedacht, ach komm, fahren wir halt über die ganze See rüber. Ne? Das ist, muss ja nicht anhalten zum Fischen. Vielleicht fahre ich doch weiter. Ne? Da kriegt es niemand mit. Da kommen die ganzen Zweifel, die ganze Ängste. Hey, was ist da? Na? Und er fährt da weiter und na, weiß genau, hey, Fisch, kommt da sicher keiner hoch. Da lässt sich keiner die Flosse verbrennen. Und hat wahrscheinlich in das Rund geschaut, hat die ganzen Leute gesehen. Und dann kommt der Moment. Jetzt werden sie alle sehen. Glaubst du? Machst es trotzdem, trotz aller Vernunft. Der schmeißt das Netz aus und tatsächlich, es ist voll. Und zwei Dinge sind dabei auch wichtig. Petrus hat Jesus gebraucht zu dem Zeitpunkt, wo er ganz unter war. Nämlich, er hat nichts gefangen, hat Hunger gehabt, darauf ihn vertraut. Und jetzt, wenn der Segen kommt, als er das Boot voll macht, hat er so viele Fische gehabt, dass alle anderen kommen mussten, um ihm zu helfen. Ja, und die Fische mit reinzunehmen. Das heißt, wenn der Segen kommt, da brauchst du auch Hilfe. Da brauchst du genauso Jesus. Und die Freunde kamen, na, und seither gibt es einen Eintrag, Guinness Buch der Rekorde und der große Schild, was da steht, am See Genezareth, Jesus, der größte Fischer aller Zeiten. Nein, natürlich nicht, aber auf jeden Fall, jeder wusste dann, hey, das ist derjenige, der hat auf Jesus vertraut. Das ganze Publikum hat es mitbekommen. Und Petrus war dieses Werkzeug von Jesus, was er gebrauchen konnte, auch um direkt zu zeigen, was ein Wunder ist. Und es braucht immer zwei dazu. Einmal Gott, der es macht, Jesus, der es uns zusagt und wir dies ausführen. Wir als sein Werkzeug. Und was ist mit uns? Wenn Gott dich und mich lehrt, das trotzdem oder das dennoch zu sprechen. Das trotzdem, das so völlig gegen den Trend geht. Das trotzdem, sich auf sein Wort zu stellen, egal was die anderen denken. Trotzdem ihm zu vertrauen, obwohl irgendwelche Analysen was völlig anderes sagen oder irgendwelche Wissenschaftler völlig andere Dinge behaupten. Und das trotzdem, das kann wirklich ein Geheimnis sein, das uns zum Überwinden bringt. Egal, wie groß das Problem ist. Ich möchte mit zwei Gedanken schließen. Zum einen, ganz kurze Geschichte, es gab einen Pastor, Martin Niemüller, der war Pastor der Bekennenden Kirche im Dritten Reich. Die Nazis haben ihn auch verfolgt, er musste ins KZ gehen und er hat der war einfach den Nazis ein Dorn im Auge. Und er hat, wie der Dietrich Bonhoeffer das schon gesagt hat, hat er auch gesagt, du musst die Hand in die Speichen des Rades reinführen oder reingreifen, um das Ganze zu stoppen. Er hat das überlebt und man hat mal so nachgeforscht, was seine letzte Predigt war, bevor er ins KZ gegangen ist. Und seine letzte Predigt war trotzdem getrost oder dennoch getrost. Und das ist ein Wort, er hat über ein Wort gepredigt, was zu einem meiner Lieblingspsalme gehört, weil es ist im Luther schon so überschrieben, das ist ein Psalm Asafs, das steht im Psalm 73, 23 und das ist überschrieben mit Anfechtung und Trost beim Anblick des Glückes der Gottlosen. Und ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht. Ne? Du schaust die Gottlose an und denkst, wie gut geht's denn? Und da heißt es hier im Psalm 73, 23, dennoch oder trotzdem bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich an deiner rechten Hand. Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich an deiner rechten Hand. Und um euch noch ein Bild zu geben für das Trotzdem, ich habe eine Geschichte gehört von einem, der hat es erzählt von seinem Kind. Sein Kind hat draußen gespielt und das Kind war da unterwegs und gab offensichtlich Stress mit ein paar größeren Jungs. Und die größeren Jungs haben dann angefangen, den zu verfolgen. Das Geschrei ist immer größer geworden. Also hat er sich gedacht, hey, weißt du was, ich gehe da mal raus und guck mal, was da los ist. Und sein Kind ist also verfolgt worden von den größeren Jugendlichen. Und als sein Kind ihn gesehen hat, hat er beschleunigt, schneller gerannt, ist dem Vater auf die Brust gesprungen, hat sich auf der Brust umdreht und hat zu den anderen bäh gemacht. Und das ist trotzdem, ne? Weil wenn du weißt, dass dein Vater an deiner Seite ist, dass Gott an unserer Seite ist und das hat er uns zugesagt, dann kannst du immer sagen, trotzdem bin ich getrost. Denn wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Trotzdem oder dennoch bin ich getrost, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und was und wo ist dein Trotzdem? Ich möchte nur beten. Herr, ich liebe es einfach. Dass du alles erschaffen hast und dass für dich Zeit und Naturgesetze kein Problem sind. Und dass wir reinschauen in die Bibel, dass es so viele trotzdem gibt, weil wie soll es ein Wunder geben, wenn du nicht es eben trotzdem machst, entgegen jeglicher Vernunft, entgegen jeglicher Wissenschaft. Und ich danke dir, dass wenn wir einfach uns umschauen oder auch in unser eigenes Leben schauen, dass wir auch diese Trotzdems entdecken können. Und das soll uns einfach ermutigen auch, die Dinge anzupacken, das anzunehmen, was du uns zugeteilt hast, Herrn trotzdem zu sprechen, auf dich zu vertrauen, dennoch stets bei dir zu bleiben. Ich finde es einfach wunderbar, dass du einen Plan mit uns allen hast. Und vielen Dank für die Wolke von Zeugen, die du uns in der Bibel gegeben hast oder auch sonst im Leben drin, Herr, dass wir einfach sehen können, wie du handelst und wie du trotzdem die Dinge zum guten Ende führst. Dafür will ich dich loben und preisen. Amen.